Sagen was ist. Weiter geht's mit dem Thema Propaganda. Wir haben in den letzten drei Folgen über das Thema Feindbild gesprochen, Feindbild als Prinzip, ja. Das personalisierte Feindbild und halt auch das abstrakte Feindbild. Ja, abstraktes Feindbild ist mehr so in Richtung, entweder es ist der Feind ist ein Umstand wie die Erderwärmung oder keine Ahnung, CO2-Ausstoß oder irgendwie sowas. Das personalisierte Feindbild, das ist dann irgendeine Person, die dämonisiert wird. Und der Typ ist der ganz Böse, so in dieser Art. Ne? Das finden wir heute das finden wir heute auch häufiger noch, wenn wir mal in den Nachrichten schauen und so. Da gibt es eine ganze Menge, wo dieses personalisierte Feindbild gern mal rausgeholt wird. Ne? Nicht unbedingt für Propaganda, aber um etwas besser oder eingängiger darzustellen. Ne? Es ist einfacher zu sagen, dieser Typ ist der böse Feind, irgendwie was Abstraktes zu machen. Aber mit dem abstrakten Feindbild, das geht auch. Das habe ich ja in der letzten Folge auch erklärt. Aber es gibt auch es gibt auch das Gegenteil von dem, was das personalisierte Feindbild ergibt. Und das ist die Ikonisierung einer Person. Ja? Man sagt also nicht, dieser Typ ist der böse Feind, sondern man sagt, dieser Typ ist besser als alle anderen, oder so in dieser Art. Ja? Was Ikonisierung angeht, da gibt es in unserer unserer Gesellschaft mehrere Beispiele für, ja, zum Beispiel John F. Kennedy oder Martin Luther King. Das sind Personen, die ikonisiert wurden, aber die haben halt, was die Ikonisierung angeht, echt den Kürzeren gezogen, muss man mal so sagen. Weil bevor die ikonisiert werden konnten, mussten die erstmal sterben und das ist nicht so gut, ja. Warum ist das so? Weil diese Leute zu der Zeit, wo sie noch gelebt haben, da waren sie angreifbar. Ja? Zum Beispiel auch durch die Presse oder irgendwie so. Ja? Da haben wir zum Beispiel bei Kennedy, ja, der hatte seine Affären und dergleichen. Martin Luther King war auch angreifbar, besonders auch von, da gab es eine ganze Menge Leute innerhalb der Organisation, der Kirche, in der er da gearbeitet hat, ja, die gegen ihn waren und die auch gegen ihn integriert haben und so. Der wurde auch vom FBI bespitzelt und ach, weiß ich nicht. Ne? Und das war alles, der war durchaus angreifbar. Ja? Aber in dem Moment, wo er gestorben ist, und das ist natürlich bei Kennedy ganz ähnlich, wurde seine Biografie praktisch eingefroren. Und von da an konnte man die Geschichte über ihn so erzählen, dass nur wirklich die sauberen, guten Dinge nach vorne gekommen sind und man dann halt gesagt hat, ja, schaut mal an, wie super dieser Typ war. Ja? wenn man sich eine Dokumentation über Martin Luther King anschaut oder so, ja, dann wird man da kaum bis gar nichts über die ganzen Querelen hören, mit denen der Mann zu kämpfen gehabt hat. Vielleicht schon, wenn man eine wirklich gute und ausführliche Dokumentation sieht. Sowas kann man zuweilen bei Arte finden. Da gibt es teilweise auch wirklich sehr objektive Dokus. Aber gut, okay. Im Normalfall bei einer 45-Minuten-Doku wird rausgestellt, was der Mann alles Tolles gemacht hat. Ne? Das ist die eine Art der Ikonisierung. Und es gibt selten, ja, aber wirklich, wirklich sehr, sehr selten. Aber es gibt durchaus Fälle, wo Ikonisierung auch zu Lebzeiten schon funktioniert, beziehungsweise einfach durch das Verhalten einer Person prinzipiell die Ikonisierung getriggert wird. Ja? Die Ikonisierung kommt von außen, durch beobachtende Leute, aber der Grund dafür kommt durch die Person selbst, die auch noch lebt und die auch für diese Art von Ikonisierung auch leben muss. Ja? Ich habe lange gesucht, bis ich eine Person gefunden hatte, die diese Art von Ikonisierung erlebt hat. Ja? Die Älteren unter euch werden diesen Mann vielleicht sogar noch im Fernsehen gesehen haben, ja. Ich kann mich gut erinnern, dass mein Vater, als ich 10 Jahre alt war, ein Interview von dem im Fernsehen gesehen hat. Ich habe meinen Vater selten derart wütend gesehen, ja. Wir reden hier von einem Mann namens Ruhollah Khomeini. Der hat 1979 im Iran den Schah abgelöst. Ja, von wegen abgelöst. Ja, wie genau die Geschichte da mit der Machtübernahme von Khomeini im Iran abgelaufen ist, da findet ihr genügend Material an Dokumentationen bei YouTube und so. Aber worüber ich sprechen will, ist Folgendes. Der Mann hatte nie, ja, der hatte nie ein Wahlprogramm oder irgendwie sowas, ja, dass er irgendwie doll irgendwelche Sachen versprochen hat oder irgendwas in dieser Art. Ne? Das kann man mit einem Politiker aus unserer Gegend hier nicht wirklich vergleichen. Ne? Der Mann ist irgendwann in den 60ern, ich glaube, 1964 oder 1963 hat der Schah den rausgeschmissen, weil Khomeini nämlich einen Haufen Sachen gemacht hat, die dem Schah nicht gefallen haben, und er hat den Schah kritisiert und das nicht gesehen. Und irgendwann hat der Schah dann gesagt, pass mal auf, du gehst jetzt ins Exil, und dann hat er den rausgeschmissen. So einfach. Ne? Khomeini ist dann erst im Irak gewesen, dann in der Türkei oder umgekehrt. Und am Schluss ist er nach Frankreich gegangen. Und in Frankreich hat er dann in Neuf-le-Château in einem kleinen Reihenhaus gelebt. Ja. 1978, ich glaube 1977, ist er nach Frankreich gegangen, bis 1978 ist er da geblieben oder bis Ende oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, nee, er ist bis 79 da geblieben. Er ist bis 79 in Frankreich geblieben, weil 79 ist er dann nämlich in den Iran zurück und hat da dann die Regierung übernommen. Zu dem Zeitpunkt konnte er nicht wissen, ob er da, ob er da Leute trifft, die ihn bejubeln oder ob er gleich festgenommen wird. Das war eine ziemlich heikle Sache. Wir wollen über die Ikonisierung Khomeinis sprechen. Ne? Wie gesagt, Khomeini hat nie ein Wahlprogramm gehabt, wie wir unsere Politiker, die gerne irgendwelches Zeug versprechen oder irgendwas. Der hat 15 Jahre im Exil gelebt und er hat immer die gleichen drei Sachen gesagt. Ja? Ganz simpel. Erstens, der Schah ist korrupt. Zweitens, der Islam ist die Lösung. Drittens, Amerika ist der große Satan. Die drei Dinge hat er immer und immer wieder gesagt. Und er hat, und niemand hat ihn, bis auf seine direkten Leute, die da bei ihm waren, hat ihn nie irgendwie jemand zu Gesicht bekommen. Der hat auf Kassette gepredigt, ja, und die Kassetten sind dann irgendwie über irgendwelche Kanäle, weiß ich nicht, in den Iran gelangt, da wurden die kopiert und weiterverbreitet. Heute würde man das vielleicht als, die heutige Form davon wäre ein Podcast, ja, sowas wie ich hier mache. Aber damals hat er einfach, er hat auf Kassette gepredigt oder auch mal auf Videokassette und hat dieses Material dann über irgendwelche Kanäle in den Iran verbracht. Ne? Also er hatte da wahrscheinlich seine Leute, denen er das Zeug geschickt hat oder die es irgendwie abgeholt haben oder weiß der Geier, keine Ahnung, aber dieses Material ist in den Iran gelangt, das wurde da hundertfach und tausendfach kopiert und auf die Art hat man durchaus von ihm gehört, aber man hat ihn nie zu sehen gekriegt. Ne? Das ist simpel, ja. Und auch die drei Sätze sind simpel. Die sind so simpel, dass sie jeder auf einen Zettel schreiben kann. So eine Ikone braucht keine Komplexität. Die braucht eine Aussage, die man auf dem Transparent malen kann. Ja? Das ist so eine Geschichte, wo man dann sagen kann, okay, das geht schon in die Richtung Ikonisierung. Ja? Dann hat Khomeini das, obwohl man das jetzt, das weiß man aus, der hat in Frankreich in Neuf-le-Château am 12.01.1978 ein Interview gegeben von einem, der wurde da von einem französischen und dann etwas später, glaube ich, auch nochmal von einem amerikanischen Journalisten befragt und hat dann mit einem Übersetzer zusammen eben dieses Interview da gegeben. Das ist ja ungefähr 25 Minuten lang. Ja? Und das findet man auch heute noch bei YouTube. Ja? Aber das Besondere an diesem Interview ist, dass man da 1978 schon etwas sehen kann, was, wie soll man sagen, die ganze Geschichte, von der ich eben gesprochen habe, sogar noch ein bisschen zementiert. Ja? Die drei Leute, von denen ich eben gesprochen habe, also der Übersetzer, der Journalist und Khomeini, die haben in einem ziemlich leeren Raum auf dem Fußboden gesessen. Ja? Obwohl man dem Reporter sehr genau ansehen konnte, dass er doch lieber irgendwie an einem Tisch gesessen hätte. Aber naja, ne? Wo man zu Gast ist, muss man sich halt an die Regeln halten. Ne? In einem leeren Raum auf dem Fußboden zu sitzen, sagt aus, ich brauche nichts. Ja? Und ich brauche nichts ist ja eine ganz klare Aussage, ja, und wer nichts braucht, ist unbestechlich, ja, und das ist ungefähr das stärkste Argument, was man gegen Korruption haben kann, ja? In den drei Sätzen ist ja die Rede davon, von Korruption, der Schah ist korrupt. Ne? Und hier sagt Khomeini einfach dadurch, dass er auf dem Fußboden sitzt und in einem Raum, der praktisch leer ist, ja, seht her, Korruption, das braucht er bei mir nicht befürchten. Wie sollte man mich bestechen? Ich will ja nichts, ich brauche ja nichts. Ne? Das ist nun das beste Antikorruptionsargument, was man überhaupt haben kann. Ne? Dann haben wir in diesem Fall als Verstärker, ja, haben wir die Abwesenheit dieses Mannes. Ne? Wie ich schon gesagt habe, man sieht, man hat ihn nie zu sehen bekommen. Ne? Kassetten und Predigten, die heimlich kopiert wurden und so weiter, aber man hat ihn nie wirklich gesehen, ne, persönlich. Ne, vielleicht auf Videokassette mal, ne, aber selten, weil Video war damals nicht so, also Videoaufnahme war damals nicht so einfach. Ja. Aber das Gehirn, unser Gehirn funktioniert so, dass es dann eine Lücke füllt, ja, dass man den Mann nie zu sehen bekommt. Das wird im Gehirn dann halt mit einer Art Sehnsucht aufgefüllt, ja. Ich will, dass ich diesen Mann mal irgendwann echt wirklich zu sehen bekomme, ja. Ich sag mal, als er dann 1978, als er dann 1979 dann wirklich aus dem Air France-Jet in Teheran ausgestiegen ist, da war es nicht mehr nur seine Ankunft, ey, das war eine Erscheinung. Die Leute haben auf den gewartet. Ne? Und nicht einfach nur, ja, wir müssen jetzt hier eine Stunde warten, sondern die haben schon jahrelang darauf gewartet, den Mann einmal sehen zu können. Ja? Das ist absolut das ist dann die wirklich absolute Form von Ikonisierung. Ne? Und dann ist er, der Mann hat dann 10 Jahre lang den Iran auch regiert. Ja? Er ist 1979 in den Iran zurückgekommen. Und 1989 ist Khomeini dann gestorben. Ich glaube am 3. Juni, wenn ich mich nicht irre, aber ich kann mich auch irren. Ja? Und hier kommt dann, nachdem Khomeini tot war, kommt dann noch ein zweiter Schritt der Ikonisierung. Ne? Erstens wurde dann in Teheran ein Mausoleum für Khomeini gebaut, ja, wo der Mann begraben liegt. Was heißt begraben? Ja, ausgestellt ist vielleicht das bessere Wort. Dann wurde noch etwas getan, was den Namen Khomeinis praktisch in den Alltag dieser Leute so einbaut, dass er praktisch zwangsläufig jeden Tag zigfach wiederholt werden muss. Ja? Und zwar liegt das daran, dass wir haben in Teheran außerhalb der Stadt einen großen, sehr, sehr großen internationalen Flughafen. Und Flughäfen haben alle so Kürzel aus 3 Buchstaben. Ja? Da haben wir zum Beispiel in Düsseldorf, der Düsseldorfer Flughafen, der wird abgekürzt mit DUS, D-U-S. Ja? Der für New York ist NYC, New York City, und München ist MUC oder so. Ja? Das sind meistens Kürzel, die auf den Namen der Stadt hinweisen. Ne? Aber nicht so in Teheran. Ja? Der Flughafen Teheran wird abgekürzt mit IKA. Ja? Und das bedeutet Imam Khomeini International Airport. Und jeder, der ein Ticket von Düsseldorf nach Teheran bucht, ja, wird mit diesem Namen konfrontiert, ja, mit Khomeinis Namen. Jeder, der von dort nach irgendwo hinfliegt mit einem Flugzeug, jeder, der irgendwie mit dem den Flughafen Teheran als Abflug oder als Zielort hat, wird mit dem Namen dieses Mannes konfrontiert. Und das ist nun, ich würde sagen, ja, die perfekteste Form von Ikonisierung, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und jetzt, wenn man sich das jetzt mal ins Gedächtnis ruft, das ist schon eigentlich keine Propaganda mehr, das ist schon fast mehr, das geht schon mehr ins Sektenhafte. Ja? Aber trotzdem, ich wollte das Thema Ikonisierung in der Serie über Propaganda auf jeden Fall ansprechen, weil es einfach eine Sache ist, mit der man in der Propaganda arbeiten kann und hier dann halt über so eine ikonisierte Person halt Hoffnung verbreiten kann und sagen kann, schaut, das ist dieser Mann, das ist, der ist die Lösung für uns. Ja? Und auf die Art lässt sich in der Propaganda halt auch mit positiven Spielarten der Emotionen arbeiten. Ne? Man mag von Khomeini halten, was man will, ja, und es gibt heute im Iran immer noch genügend Leute, die sich den Mann zurückwünschen und sagen, ja, das waren goldene Zeiten, ja, als dieser Mann unser Land regiert hat, ne? Und da fragt man sich dann, ja, wie kann so jemand so denken, ne? Zu der Zeit gab es Krieg, da gab es Wirtschaftsdepressionen im Iran. Die Zeiten zu diesen, als Khomeini den Iran regiert hat, die waren nicht wirklich die goldenen, ne? Das muss man mal sagen. Aber weißt du, jemand, der irgendwo in irgendeinem kleinen Ort im Iran in irgendeiner in irgendeiner tief religiösen Familie lebt, ja, der hat Khomeini halt dann als eine Art Führungsperson gesehen, ja, nicht als Führer, aber so nach dem Motto, ja, der Mann, der weiß, ja, der weiß, was Gott von ihm will, so in dieser Art, ja. Und ich meine, die Askese, ja, ist ja eine klare, ist ja dann für diese Leute auch ein klarer Beweis dafür, ja, so nach dem Motto, ja, schau, der ist ein wirklicher Gottesmann, der verzichtet auf Pomp, der ist einfach, der hat halt einfach seine, der hat halt einfach da seine schwarzen Sachen an und trägt seinen Turban und dann ist gut, ne. Und wer zu Hause ist, sitzt auf dem Fußboden und nicht auf einer, weiß ich nicht, auf einer 20.000 Euro teuren Ledercouch, ja. Das sind praktisch so eine Rückkopplung, eine Art Beweis für was, eine Art Beweis dafür, dass der Mann halt, keine Verschwendung oder irgendwas betreibt wie der Schah vorher, ja. Weil es ist mal so, dass viele, viele, viele Leute im Iran den Schah nun überhaupt nicht mochten, ne? Die haben dann halt gesagt, okay, dann lieber jemand anders. Ob das, was Khomeini im Iran getrieben hat, jetzt besser war als das, was der Schah gemacht hat? Anders war es auf jeden Fall. Ja? Aber ich möchte hier jetzt nicht anfangen, über irgendwelche muslimische Politik und dergleichen zu sprechen, weil davon habe ich nämlich wirklich echt keine Ahnung. Und dann lasse ich das auch lieber bleiben. Ja, ich habe jetzt nur ein paar Sachen angesagt, von denen die ich wusste, aber Leute, wer mehr über Khomeini wissen will, ja, der soll sich eine Arte-Doku anschauen, da gibt es bestimmt was. Ne? Ich persönlich habe ihn in Erinnerung, weil er in der Zeit, von Anfang an, zu dem Zeitpunkt, als er den Iran als er im Iran wieder die Macht übernommen hat, da war ich 10 Jahre alt, Und als er gestorben ist, war ich noch 19 und ich habe zu diesen Zeiten in diesen 10 Jahren häufiger mal über dem was im Fernsehen gesehen. Ja? Und ich kann mich gut daran erinnern, weil eben mein Vater total ausgetickt ist, als er 1978 dieses Interview da gehört hat. Das war ja zu der Zeit, da war er noch in Frankreich. Und ich weiß eins, ja, du kannst heute, keine Ahnung, wenn du heute ein Bild vom heutigen iranischen Staatsoberhaupt jemandem hier in Deutschland zeigst, ja, dann wird er dir sagen, ja, ist irgendein Mullah, ja, der ist, keine Ahnung, der ist ja im Iran irgendwo, der ist einer von den Mullahs. Ne? Aber wenn du irgendwem ein Bild von Khomeini zeigst, dann weiß auch hier in unserem Breiten sofort jeder Bescheid, wer das ist, ja. Klar, das ist Khomeini. Weil eben dieser Mann sich durch sein Verhalten praktisch und natürlich auch durch die Interviews und so weiter weltbekannt geworden ist. Ne? Aber selbst bei Leuten, die den nicht mehr persönlich im Fernsehen gesehen haben können, weil die vielleicht jetzt erst 20 sind, ja, also nicht 2005 geboren, aber selbst diese Leute erkennen den teilweise auf einem Bild, ja, und das sagt schon genug aus darüber, wie ikonisiert dieser Mann selbst bis heute ist, ja. Ich hoffe, dass ihr was aus dieser Folge mitnehmen konntet. Und ich habe dieses Mal eine Folge gemacht, wo ich über eine reale Person gesprochen habe, einfach weil ich das besser, weil ich die Funktionalitäten der Ikonisierung hier besser so besser darstellen kann. Ja? Ich kann im Prinzip, ich hätte das auch künstlich mit einem künstlichen Namen und so weiter, aber das hier geht es teilweise auch um Erinnerungen, ja, dann für jemand, der den Mann vielleicht noch aus dem Fernsehen kennt, der weiß genau, was ich meine mit Ikonisierung, ne? Ich hoffe, dass ihr aus der Folge habt was mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.